In meinem Zivildienst am wunderschönen Starnberger See. Ich weiß nicht, wer den kennt, wer da schon mal gewesen ist. Es ist eine wunderschöne Gegend. Da leben die Reichen und die Schönen. Aber es gibt eben auch ein Jugendmissionswerk, Wort des Lebens, mit zwei Schlössern, die vom bayerischen Staat gepachtet worden sind und die dort seit 1969 Jugendfreizeiten, vor allen Dingen Jugendfreizeiten, durchführen. Ich habe dort meinen Zivildienst gemacht, nachdem ich schon als Kind dort zum Glauben gekommen bin. Das war dann logisch. Und ich bin im Zivildienst als gelernter Industriekaufmann dafür zuständig gewesen, die Post morgens abzugeben bei der Poststelle im nächsten Städtchen und dann auch die eingehende Post vom Postfach zu holen. Etwa 6-7 Kilometer sind das gewesen. Und da gab es zwei Strecken. Eine, die wesentlich kürzere, die führte direkt am See entlang. Wunderschön. 3 Kilometer in das kleine Örtchen Leoni und dann nochmal vielleicht knapp nicht mal 2 Kilometer rauf nach Berg. In Berg war die Poststelle. Die andere führte auf dem Weg zwischen den beiden vom Missionswerk gepachteten Schlössern hoch ins nächste Dorf und das war eine Schotterpiste. Die wurde dann zur normalen Landstraße, es führte zur normalen Landstraße, die dann auch in diese Richtung ging. Das waren meiner Meinung nach mindestens 2 oder 3 Kilometer mehr. Ich habe das nochmal kurzfristig gegoogelt und festgestellt, es geht nicht mal um 1 Kilometer. Aber vielleicht hat sich die Streckenführung ja auch verändert seitdem. Nun ist es so gewesen, dass wir eine Genehmigung brauchten, um auf dieser Seestraße direkt am See entlang zu fahren. Dort sind auch nur 30 Stundenkilometer erlaubt gewesen. Ein sehr idyllischer Weg, aber die Fußgänger und Radfahrer, die haben sich immer über jeden Autofahrer, der da lang fuhr, aufgeregt. Egal wie man gefahren ist, die waren sauer. Wir hatten eine Genehmigung und die galt auch für diese Seestraße, aber nur für den Abschnitt zwischen den beiden Schlössern und die sind so 750, 800 Meter auseinander gewesen. Und was habe ich getan? Ich bin doch immer und immer wieder über die Seestraße gefahren, um die Post zu holen. Ich bin auch nicht der Einzige gewesen. Meine Kollegen haben das mit ihren Privatautos auch gerne gemacht. Manche haben sich sogar teilweise Wettrennen auf dieser ganz engen Straße geliefert, wo eigentlich kaum zwei Autos nebeneinander herfahren konnten. Ich bin stolz darauf gewesen, dass ich die schönere und kürzere Strecke gefahren bin. Auch darauf, dass ich nie erwischt worden bin. Bis eines Tages mir jemand sehr deutlich gesagt hat, das ist doch verboten. Oh. Und doch habe ich es nicht lassen können. Wenn ich losgefahren bin, ich kann das gar nicht erklären. Es hat so merkwürdig im Fuß gejuckt irgendwie. Und ich bin doch immer wieder auf diese Seestraße gebogen. Ich bin unheimlich aufgeregt gewesen auf diesen 3 Kilometern und habe, oh, wird das was, wird das nichts? Und ich bin auch jedes Mal unglaublich erleichtert gewesen und habe aufgeatmet und bin glücklich gewesen, wenn ich dann aus diesem verbotenen Teil rauskam auf die andere Straße. Ich habe einfach nicht anders gekonnt. Unser heutiger Predigttext, den wir ja bereits gehört haben, berichtet von ganz, ganz ähnlichen Erfahrungen. Ich hoffe, ihr habt ihn noch so ein bisschen vor Augen. Wir können ihn dann gleich zwischendurch auch nochmal einblenden. Ich hatte die neue Genfer Übersetzung gewählt, aber die Hoffnung für alle ist genauso gut, weil es etwas moderner das ausdrückt, was in der Lutherbibel etwas schwerer zu verstehen ist. Ich möchte aber gleich mal zur Gliederung gehen, dann könnt ihr vielleicht nachher nochmal zurück zu dem Text und wir hangeln uns da so ein bisschen entlang. Ich habe die Predigt überschrieben, verraten und verkauft von einem Prinzip, das uns Gutes wollen und Schlechtes oder Böses oder Falsches, wie man es auch ausdrückt, tun lässt. Es sind 5 Punkte, die uns durch den Text hindurch begleiten sollen, verkauft und unterworfen, vom Wollen und Vollbringen, verraten und verkauft, ein Verzweiflungsschrei und ein vielen Dank mit Ausrufezeichen. Wie macht ihr das eigentlich? Solche kleineren Verkehrsdelikte, Das ist ja die eine Sache, aber es gibt ja auch noch ganz andere. Kennt ihr das? Das, was mich beschäftigt hat, als ich auf der Seestraße unterwegs gewesen bin, als ich mit meinen Kindern den verbotenen Waldweg genommen habe, mit dem Auto. Mal gucken, wo das hier hinführt. Und die Kinder, oh ja, toll. Ne? Ich sage, wir machen das jetzt. Die wollten das auch, aber zu Hause nichts der Mama sagen. Ne? Weil Mama ist da ganz strikt und streng. Und ja, die, wir sagen nichts. Und dann sind wir irgendwann, wir sind kaum da rausgekommen und nach Hause. Und das erste Mal, Papa, da war. Oh, ihr kennt das vielleicht. Als ich etwas angeschaut habe, von dem ich genau weiß, dass es verkehrt ist, kennt ihr das? Gewissensbisse? Wenn sich das Gewissen meldet und sagt, das ist gesetzeswidrig, was du davor hast. Und mein Wollen antwortet, aber ich bin noch nie erwischt worden. Mein Gewissen erinnert mich, das Gesetz ist das Gesetz. Mein Wollen sagt, aber ich mache das doch nicht immer. Einmal ist kein Mal. Ich spare Zeit, ich stehe sonst im Stau. Oder ganz fromm, ich spare dem Missionswerk täglich, so meine Rechnung damals, 5 bis 6 Kilometer Spritkosten. Ich tue es für die Finanzen des Missionswerks und damit tue ich es doch eigentlich für den Herrn. Aber mein Gewissen lässt das nicht gelten. Immerzu sagt es mir, es ist verboten, es ist nicht erlaubt, es gehört sich nicht. Bevor ich das Gesetz kannte, hatte ich inneren Frieden. Aber sobald ich um das Gesetz wusste, ist in mir ein Aufruhr ausgebrochen. Ich bin ein innerlich zerrissener Mensch. Einerseits weiß ich, was ich zu tun habe, aber ich will es nicht tun. Meine Augen lesen das Schild Durchfahrt verboten, aber mein Körper will nicht gehorchen. Was ich tun sollte und was ich letztendlich tue, das sind zwei verschiedene Dinge. Eigentlich ist es mir besser gegangen, als ich das Gesetz noch nicht gekannt habe, als ich von den Regeln noch nichts gewusst habe. In dieses Dilemma nimmt uns Paulus hier mit hinein. Ein Dilemma, das er nicht theoretisch erörtert. Nein, er wird hier ganz praktisch und es ist klar, dass es ihn auch persönlich, ganz persönlich betrifft. Hallo? Paulus hat das gleiche Problem gehabt wie du und ich. Er weiß, dass Gottes Gesetz gut ist. Er weiß um den richtigen Weg. Aber trotzdem ist er nicht in der Lage, ihn zu gehen. Geistlich und fleischlich, das sind die Gegensätze hier. Gottes Gebote sind gut, geistlich, ich aber bin fleischlich. Ich bin verkauft unter die Sünde. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie einigen meiner Jugendfreunde. Die haben sich geärgert, dass sie die Gebote Gottes kennengelernt haben. Jetzt wissen sie nämlich, was geht und was nicht geht. Vorher haben sie es nicht gewusst. Da haben sie kein Schild gesehen, auf dem steht Durchfahrt verboten. Jetzt sehen sie es und haben dieselben Kämpfe durchzustehen wie ein Paulus. Jetzt wissen sie, dass Richten über andere Richten Sünde ist, weil es in der Bibel steht. Jetzt wissen sie, dass es nicht richtig ist, eine Frau anzusehen und zu begehren. Jetzt wissen sie, dass es nicht richtig ist, mit dem anzugeben, was man gespendet hat, weil in der Bibel steht, lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und so vieles anderes auch. Ich finde das gut. Zu wissen, dass auch der große Paulus, der Apostel, wir reden hier vom Apostel Paulus, dem der einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, zu wissen, dass dieser Apostel Paulus genauso zu kämpfen hatte wie ich, wie wir. Wer über die Gnade staunt, der kann auch über die Sünden staunen. Warum sage ich an einem Tag zu Gott Ja und am Tag darauf zum Bösen? Warum bin ich nicht darauf erpicht, Gottes Gebote zu erfüllen, sobald ich von ihnen weiß? Sollten diese Kämpfe in mir nicht ein Ende finden, Jetzt, wo ich das Schild sehe, jetzt, wo ich das Gebot kenne, bedeutet dieser Kampf, den ich da führe, etwa, dass ich nicht zu Gott gehöre, dass ich vielleicht gar nicht gerettet bin? Das sind die Fragen, die in Römer 7 gestellt werden. Und viele Christen, ich weiß das, viele Christen stellen sich dieselben Fragen. Vielleicht hast du das ja auch entdeckt, dass du Schwächen hast, dass du komische, falsche, schlechte Gedanken hast, dass du zum Tratschen neigst, dass dein Temperament so ungezügelt ist, dass du aufbrausend bist, an Zorn und Groll festhältst oder dass du dich ständig besser darstellen musst als die anderen oder als du es wirklich bist, dass du stolz bist. Keiner kann dir vorwerfen, dass du es nicht versucht hättest, nicht mal du selbst. Aber du hast dasselbe erlebt wie Paulus. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen kann ich es nicht. Oder, wie es die neue Genfer Übersetzung ausdrückt, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Wovon soll ich jetzt reden? Vom gesteuerten Ich und vom ungesteuerten Ich? Womöglich vom Über-Ich? So tun es die Psychologen und es trifft sich ja auch etwas von dem, was da in einem Christen vor sich geht. Aber ich kann es auch ganz gut biblisch erklären. Wenn ich Christ werde, dann hört das Fleisch, der Standardbegriff für Paulus, für die alte Natur, das Fleisch hört nicht auf zu existieren. Ich nehme dieses Fleisch mit ins neue Leben hinein. Auch wenn das alte Leben tot ist, aber das Fleisch nehme ich mit hinein und damit die ganze Versuchbarkeit, das Versuchtwerden. Aber da ist etwas Neues dazugekommen, da ist der Geist Gottes dazugekommen. Und jetzt streiten diese beiden in mir, Fleisch und Geist, das ist das Thema von Römer 6 bis 8, Fleisch und Geist. Das, was Gott will und das, was mein natürlicher Körper und mein natürlicher Geist wollen. Das macht dieses Problem aus. Ein Problem, an dem viele, ja sehr viele scheitern und mit dem wir uns ja irgendwie doch auch alle herumschlagen. Manche sprechen auch in dem Zusammenhang von Stellung und Zustand. Meine Stellung vor Gott ist tadellos, frei von Sünde, völliges Vergeben. Mein Zustand aber ist oft, vielleicht meist, ein anderer. Einer, in dem ich mich mies fühle, weil ich es wieder nicht geschafft habe, Gottes Gebote zu befolgen und das Richtige und das Gute zu tun. Da fühlt man sich wahrhaftig verraten und verkauft an die Sünde. Was kann uns in diesem Kampf helfen? Zu wissen, dass ich wirklich zu Gott gehöre. Zu wissen, dass ich wirklich zu Gott gehöre. Wenn ich das eindeutig festgemacht habe, dann kann ich mich daran festhalten. Es gibt ja Christen, die den Kampf, den sie führen, als Zeichen dafür werten, dass Gott sie im Stich gelassen hat. Sie denken ungefähr so: Ich bin ein Christ, meine Wünsche sind aber alles andere als christlich. Kein wirklich Gläubiger, kein Kind Gottes würde in diesen Kämpfen stehen. Ich muss ein verstoßenes Kind sein. Gott hat mir damals wohl einen Platz gegeben, aber jetzt hat er keinen Platz mehr für mich. Der Same solcher Schuld- oder Schamgefühle wird vom Teufel selbst ausgesät. Wenn er dich mit einer Sünde nicht verführen kann, dann lässt er dich in Schuldgefühlen versinken. Und er hat einen Riesenspaß dabei. Das macht ihn richtig glücklich, wenn du oder ich, wenn wir in der Ecke hängen und völlig fertig sind, weil wir feststellen, dass wir mit etwas, das wir uns schon vor langer, langer Zeit als Unart angeeignet haben, immer noch nicht klarkommen. Gott ist deiner Kämpfe überdrüssig, flüstert er. Dein Vater hat deine ständigen Bitten um Vergebung satt. So lügt er. Und so viele glauben ihm und sind jahrelang davon überzeugt, ich bin untauglich für das Reich Gottes. Kann ich denn so oft zum Brunnen der Gnade kommen? Ich verdiene es nicht, schon wieder um Vergebung zu bitten. Ja, wer sagt denn eigentlich, dass wir das beim ersten Mal verdient gehabt hätten? Als du zu Jesus gekommen bist, da wusste er doch von jeder Sünde, die du bis zu diesem Moment begangen hattest. Wusste er auch von jeder Sünde, die du und ich, die wir in der Zukunft begehen würden? Ja, auch das hat er schon gewusst. Also hat er doch uns, dich und mich, errettet, obwohl er von allen Sünden gewusst hat, die wir bis zum Ende unseres Lebens begehen. Könnte es sein, dass er bereit ist, dich und mich sein Kind zu nennen, obwohl er von sämtlichen Fehlern unserer, deiner und meiner Vergangenheit und Zukunft weiß? Ja, 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 mit drei Ausrufezeichen habe ich hier hingeschrieben. Ja, mit drei Ausrufezeichen. Demnach hat Gott schon unter Beweis gestellt, wie er zu diesem Thema steht. Wenn deine Sünde zu groß für ihn wäre, dann hätte er dich von vornherein nie errettet. Deine und meine Versuchung kommt für den Himmel nicht plötzlich und unerwartet. Gott ist über deine und meine Sünde nicht überrascht. Er hat sie schon kommen sehen. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, dass der eine, der dich zum ersten Mal angenommen hat, dich nicht jedes Mal wieder, jedes Mal annehmen wird? Dass du angegriffen wirst, bedeutet vielmehr, dass du auf der richtigen Seite stehst. Es geht auch den anderen Christen nicht anders. Jedenfalls dann, wenn sie wirklich ehrlich sind. Da habe ich manchmal den Eindruck, manche sind nicht wirklich ehrlich. Aber da sollte man ein bisschen ehrlicher sein vielleicht. Paulus, selbst Paulus ist es doch auch so gegangen. Hören wir doch mal hin, wie er schreibt: Ich weiß nicht, was ich tue, die Sünde, die in mir wohnt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Paulus schreibt hier in der Gegenwartsform, im Präsens. Das ist kein Kampf von früher, das ist ein Kampf, den er immer noch, auch jetzt, führt. Und dahinter steht ein anderer. Einer, der uns lahmlegen will. Einer, der will, dass wir ganz und gar aufhören, aufgeben. Dass wir nicht mehr zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten und wieder aufstehen und weitermachen und ein Segen vielleicht so für andere sind oder werden können. Bei Paulus hat er es versucht. Und wenn er Erfolg gehabt hätte, dann hätten wir diese Verse aus dem Brief an die Römer heute nicht vor uns. Womöglich hätten wir den ganzen Brief nicht vor uns. Womöglich hätten wir die ganzen Paulusbriefe nicht vor uns. Was hat er wohl bei dir vor? Was will der Böse verhindern? Dass du in die Gemeinde kommst? Dass du dich weiter mit Gott, mit Jesus, mit der Bibel beschäftigst? Dass du hier und woanders Musik machst, die Kasse der Gemeinde führst, die Moderation, die Küche, das Koordinieren von Terminen, die Technik, die Sonntagsschule, die Jungschar, die Jugend, das Reinigen. Oder dass du ganz einfach nur von deinem Glauben erzählst und dass du dich freust, dass du nicht besser bist, aber besser dran bist, weil dir vergeben worden ist. Kann es sein, dass es einen gibt, der genau das verhindern möchte? Denk mal darüber nach und dann denk darüber nach, über Folgendes nach. Wenn der Böse, der Feind, uns so nicht entmutigen und lahmlegen kann, dann versucht er es auf einem anderen Weg. Dann fangen wir an, die Gebote Gottes in Frage zu stellen. Das kann so nicht gemeint sein. Das ist anders zu verstehen. Die Regeln gelten nicht für mich, die gelten für andere. Wie hat es mein Zimmerkollege im ersten Jahr an der Bibelschule, ich habe ja auch da in Gießen studiert, aber vorher war ich 3 Jahre an der Bibelschule und da gab es recht strenge Regeln, wie das dann so ist an Bibelschulen und damals vielleicht noch viel stärker war als heute. Da sagte mein Zimmerkollege, diese Regeln gelten nur für geistlich Schwache wie dich. Boah, ich bin geistlich stark, deshalb brauche ich sie nicht zu halten. Und dann hat er, was verboten war in der Studierzeit, wir hatten festgelegte Studierzeiten, da hat er gegessen und getrunken und geredet. Das war alles verboten. Er war also am Essen und am Trinken, am Reden und sagte dann, dürft ihr das nicht? Wir waren zu dritt im Zimmer, dürft ihr das nicht? Ich darf das, ich bin geistlich stark. Er ist nachts durchs Fenster reingekommen, als wir längst schlafen sollten. Wir mussten immer das Fenster offen halten für ihn, weil er kam grundsätzlich um 2-3 Uhr morgens erst rein. Irgendjemand hat ihm gesagt, dass wenn alle so wären wie er, irgendjemand übrigens aus der Leitungsebene, wenn alle so wären wie er, dann bräuchten wir diese Regeln nicht. Dann bräuchten wir die nicht. Ich bin an diese Regeln gebunden. Er hat sie ja nicht mal gehalten, weil ihr so schwach seid. Das stimmt aber nicht, dass wir die Regeln nicht bräuchten. Das stimmt nicht. Regeln sind notwendig für ein Zusammenleben. Manche sind doof. An der Bibelschule gab es ein paar doofe Regeln. Und manche sind auch völliger Quatsch. Aber es muss Regeln geben. Und Gott hat auch Regeln gegeben. Und diese Regeln sind gut. Sie sind heilig. Heilig steht ja für abgesondert oder einfach nur anders. Gottes Gebote sind deshalb heilig, weil sie aus einer völlig anderen Welt kommen, aus einem anderen Bereich, weil sie alles auch aus einem völlig anderen Blickwinkel sehen. Und so war es auch da unten am Starnberger See. Die Leute, die das Schild Durchfahrt verboten aufgestellt haben, hatten dabei andere Gedanken als ich. Ich wollte nur auf schnellsten und auf kürzesten und auf schönstem Weg zur Post. Ich habe nur an mich gedacht. Für die vielen Fußgänger, Walker, Radfahrer, Inlineskater und was da alles noch unterwegs war, war das anders. Sie haben dort das Beste für diese Fußgänger gewollt, für die Radfahrer, die Inlineskater. Die Leute, die diese Regeln gemacht haben, wussten, was ungefährlich ist. Ich weiß, was schnell oder bequem oder beides ist. Sie erlassen keine Gesetze zu meinem Vergnügen, sondern damit es für alle sicher ist. Und das gilt auch für Gott. Er gibt uns keine Gesetze oder Gebote zu unserem Vergnügen, sondern zu unserem Schutz. Und wenn wir dann kämpfen, müssen wir uns auf seine Weisheit verlassen, nicht auf unsere. Er hat sich das System ausgedacht. Er weiß, was wir benötigen. Ich aber bin eigensinnig. Ich meine zu wissen, was ich brauche. Und dann missachte ich das Schild und zeige damit, wie egoistisch ich bin. Der berühmte Kirchenvater Augustinus hat vor mehr als 1700 Jahren ein Beispiel dazu aufgeschrieben. Hören wir mal hin. Neben unserem Weinberg wuchs ein Birnbaum, reich mit Früchten beladen. In einer stürmischen Nacht machten wir schuftigen Jugendlichen uns auf, ihn zu berauben und seine Beute fortzutragen. Wir nahmen eine große Menge Birnen mit, nicht um uns selbst gütlich daran zu tun, sondern um sie den Schweinen vorzuwerfen, wenngleich wir gerade so viele aßen, um die Lust der verbotenen Frucht zu kosten. Es waren gute Birnen, aber es waren nicht die Birnen, die meine erbärmliche Seele verlangte, denn ich hatte viel bessere zu Hause. Ich pflückte sie einfach, um ein Dieb zu werden. Der Wunsch zu stehlen wurde allein dadurch geweckt, dass Stehlen verboten ist. Wovon ist Augustinus verlockt worden? Von den Birnen? Nein, er ist vom Zaun verlockt worden. Haben wir nicht alle eine Stimme, die sagt, ich frage mich, wie viele Birnen ich pflücken kann, ohne entdeckt zu werden. Ich frage mich, wie oft ich auf der Seestraße am Starnberger See fahren kann, ohne erwischt zu werden. Und ich denke bei diesem Thema immer an Ralf. Ralf war in der Bibelschule, als ich kam, dafür zuständig, den Müll wegzubringen. Weil das viele Mülltonnen in vielen verschiedenen Gebäuden waren, hatte er dafür ein abgemeldetes Auto bekommen. Das war so ein alter Renault, so einen, den man durchladen konnte. Ne? Da war die Klappe auch immer offen. Und er sollte nur über die Privatwege der Bibelschule fahren. Aber das waren ja eben auch nur Wege aus Schotter, ne? Und so Kieswege und so. Und er wollte doch mal so gerne zwischendurch auch mal so richtig Gas geben. Er hatte auch kein Auto. Deshalb ist er immer mal wieder auf die öffentliche Straße gefahren. Das war eigentlich auch kein Problem, da war nur der Parkplatz, da liefen mal ein paar Bibelschüler rum. Und der Bauer, ein Bauer gab es da hinten, der fuhr ab und zu, aber auch nicht oft, der hatte andere Wege auch, ab und zu fuhr der Bauer auch mal da lang. Und eines Tages ist er wieder so voller Lust auf die Straße gefahren und dann steht er auf einmal vor einem Polizeiwagen. Da war was los, aber so richtig. Als ich ein Jahr später verdonnert wurde, Müll abzufahren, wegzubringen, da mussten wir das zu zweit machen und mussten den schweren Handkarren über das ganze Gelände ziehen. Und das war nicht nur ebenerdig, das ging auch ein bisschen hoch. Und das war schwer. Wir haben so geschimpft auf diesen Ralf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie oft kann ich das tun, ohne erwischt zu werden? Wie oft kann ich das tun, ohne erwischt zu werden? Wenn wir uns diese Frage stellen, dann haben wir die unsichtbare Grenze in das Gebiet der Angst überschritten. Die Gnade hat uns von der Angst befreit, aber wir spüren, wie schnell wir wieder dahin zurückkehren. Die Gnade hat uns gesagt, dass wir unser Leben nicht damit verbringen müssen, ständig über die Schultern zu gucken. Aber merken wir, wie oft wir uns heimlich umsehen? Sieht das auch keiner? Die Gnade hat uns gesagt, dass wir frei sind von Schuldgefühlen. Aber wir sehen diese Birnenflecken auf unserem Gesicht und wir sehen die Schuldgefühle in unserem Gewissen. Wissen wir es nicht besser? Was ist mit uns passiert? Warum fallen wir so schnell in unsere alten Gewohnheiten zurück? Oder wie Paulus es ganz ehrlich mit diesem Verzweiflungsschrei schreibt: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Das heißt doch, wir können die Sünde nicht alleine bekämpfen. Wir sollten froh sein, dass Paulus diese Frage selbst beantwortet hat. Vielen Dank. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Derselbe Herr, der uns am Anfang errettet hat, wenn wir errettet sind, das gehört immer dazu. Ne? Das gilt, steht immer da. Wenn jemand hier ist, der diese Rettung noch nicht kennengelernt hat, dann lass dich suchen und finden. Er sucht dich schon. Lass dich finden. Sag ja zu Jesus. Lass dich retten. Dieser Herr, der dich und mich errettet hat, ist immer noch zur Stelle, um uns zu erretten. Und wir sind nie weniger gerettet als am Anfang, ganz am Anfang, als er diesen Anfangspunkt mit uns gesetzt hat. Als du gestern gestritten hast, da hast du nicht deine Errettung verloren. Als du böse Worte zu deinem Partner, deinen Eltern, deinen Kindern gesagt hast, hast du nicht dein Heil verloren. Als du mürrisch gewesen bist, bist du nicht verdammt worden. Meinen wir denn, dass unsere Namen je nach unseren Launen und Taten im Buch des Lebens verschwinden und dann, wenn wir uns gut benehmen, wieder erscheinen? Nein, nein. Die Gnade sagt uns, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du bist gerettet, nicht aufgrund deiner Taten, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und du bist etwas Besonderes, nicht aufgrund deiner Leistungen, sondern weil du ihm gehörst. Weil du ihm gehörst. Und weil wir ihm gehören, meiden wir die Abkürzungen. Ja, wir vergessen sie sogar. Wir bleiben auf der Hauptstraße oder der für uns vorgesehenen Straße. Er kennt den Weg. Er hat ja selbst die Karte gezeichnet. Er kennt den Weg für uns, den Weg, der nach Hause führt. Amen. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft.